NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Miron Tinnenberg begrüßt Sie heute. Im Altonaer Museum ist am Mittwoch der neue Projektraum Wegmarken jüdischer Geschichte eröffnet worden. Denn mit der endgültigen Schließung des Ausstellungsraumes Juden in Hamburg im Museum für Hamburgische Geschichte, das zurzeit saniert wird, wird auch ein wichtiger Teil der jüdischen Sichtbarkeit in der Hansestadt verschwinden. Jüdische Themen sollen künftig im Stadtgeschichtsrundgang des Museums eingegliedert werden. Der neue Projektraum im Altonaer Museum ist zwar deutlich kleiner als der Raum im Museum für Hamburgische Geschichte, doch er soll nicht nur zurückschauen, sondern auch den Blick nach vorne öffnen. Denn Hamburg hat bis heute kein eigenes jüdisches Museum, wobei in der Stadt und darüber hinaus kräftig darüber diskutiert wird. Auch das soll in dem Projektraum thematisiert werden. Den KuratorInnen war klar, um jüdische Geschichte und Gegenwart darzustellen, müssen neue Wege gegangen werden. Ich spreche jetzt mit einer der KuratorInnen, nämlich mit Anne Kuhnhardt. Sie ist für die Inhalte des Projektraumes mit den 14 sogenannten Wegmarken verantwortlich. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Kuhnhardt, was muss eigentlich gesammelt werden, um das vielfältige jüdische Leben einer Großstadt wie Hamburg abzubilden?
Bisher gesammelt wurde in der Gegenwart wirklich wenig, so gut wie gar nicht, vor allem nach 1945. Was mir da fehlt, sind Objekte, die die Vielfalt des Judentums abbilden, sowohl des religiösen als auch des säkularen Judentums, und die Wahrnehmung einer homogenen Gruppe aufbrechen können.
Das heißt, der Blick darauf, dass alle Jüdinnen und Juden mehr oder weniger gleich sind und sie dann doch ein Bild vermitteln wollen, dass Jüdinnen und Juden so unterschiedlich und vielfältig sind wie auch der Rest der Gesellschaft.
Richtig. Es wurden vielfach eben Ritualobjekte gesammelt, auch oft unter kunsthistorischen Aspekten. Und das ist auch völlig in Ordnung, das gehört auch dazu. Aber eben auch Objekte, Dinge, Alltagsgegenstände, die jetzt heute ein etwas weiteres Bild vermitteln können, ja.
Welche Lücke in dieser Museumslandschaft Hamburgs wollen Sie denn mit dem Projektraum schließen?
Wir können jetzt einen Auftakt bieten, darüber zu diskutieren, beispielsweise was überhaupt gesammelt werden soll, welche Themen wichtig wären, um sie abzubilden, sei es über Akteure, aber auch Orte, Inhalte, das können wir bieten. Und wir können für die Zeit, in der wirklich kaum etwas da ist, es ist ja nicht gar nichts da, die israelitische Töchterschule bietet einen Ansatz über jüdisches Schulleben, aber im Grunde genommen ist wenig zum jüdischen Leben vorhanden im Moment, bis das MHG wieder öffnet.
Was meinen Sie genau, wie sieht denn so eine Diskussion in einem Projektraum aus? In dem Fall stellen Sie ja etwas aus und andere Leute kommen rein und gucken sich das an. Wo findet da der Dialog statt?
Der Dialog wird in erster Linie über das Begleitprogramm laufen. Und wie Sie auch schon sagten oder wie auch ja bekannt ist, der Raum ist klein. Wir können nicht im Raum selber groß partizipatorisch arbeiten, bis auf die Möglichkeit, schriftlich Kommentare zu hinterlassen, das auch immer gern. Aber wir wollen ein Begleitprogramm schaffen und wir haben ja glücklicherweise auch ein paar Jahre Zeit mit diesem Raum. Der ist ja nun nicht nur ein paar Monate da, in dem die Themen vertieft werden, aber auch auf der Ebene gesprochen werden soll. Beispielsweise, was wird gesammelt? Was ist wichtig? Was fehlt auch in diesem Raum jetzt konkret? Manchmal hilft es ja, wenn man überhaupt erstmal einen Aufschlag hat und ein Angebot macht und an dem kann man sich dann abarbeiten, als dass man ins Blaue hineinspricht. Das möchte der Projektraum.
Springen wir doch mal in Ihren Projektraum rein. Warum haben Sie sich für 14 Wegmarken entschieden?
Wir haben angefangen mit über 50 Wegmarken und sind dann runtergegangen. Die kommen jetzt ja auch nicht nur von mir und meinem Kollegen Jonas Stier. Wir haben eng zusammengearbeitet mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden, mit der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, mit der israelitischen Töchterschule und auch mit dem MHG und haben in Workshops, mehreren Workshops, gemeinsam überlegt, was eben wichtig ist. Und die 14 Wegmarken sind zum einen, das war uns wichtig, Hamburg spezifisch, also es ist eben eine Hamburger Ausstellung, hamburgisch-jüdische Geschichte, nicht deutschlandweit, das ist ein Punkt. Und wir haben versucht, Partikulargeschichte zu zeigen im Vergleich zu dem, was dann im MHG gezeigt werden wird, als Teil der Stadtgeschichte. und auch, wenn man so will, die jüdische Perspektive dabei einzunehmen. Beispielsweise haben wir 1945 als ein Datum und das ist bei uns dann das Datum für die Wiedergründung der jüdischen Gemeinde.
Ich will auch noch mal ganz kurz den Begriff Partikulargeschichte erläutern. Das ist die Geschichte, nicht die generelle Geschichte, sondern dann wirklich ein Teilstück, ein Blick, eine Perspektive auf einen Teil der Geschichte.
Genau, es ist ein Teil der Geschichte und der ist genauso verdient, erzählt zu werden wie jüdische Geschichte als Bestandteil nicht jüdisch-hamburgischer Geschichte. Also ich bin sehr dafür, ich finde diesen Themenstrang gut im MHG, ich finde den Gedanken auch gut, dass man nicht gesondert, sondern als Teil etwas darstellen will, aber es würde viel hinten überfallen und es gibt so eine reiche Geschichte, jüdische Geschichte in Hamburg, die es auch wert ist, für sich erzählt zu werden und partikular kann kritisiert werden, aber es ist genauso wichtig und es ist gut, auch mal andere Perspektiven einzunehmen und eine eigene Geschichte zu haben, meiner Meinung nach.
Na, wir können ja da einfach direkt mal eintauchen. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie den Löwen, welcher auch auf den Bildern des Projektraums gezeigt wird, dass der Ihnen irgendwie ans Herz geht. Was hat das mit diesem Löwen auf sich?
Der Löwe ist eine Brunnenfigur auf einem Brunnen auf dem sephardischen Teil des Friedhofs an der Königstraße. Und der wurde gestiftet im 18. Jahrhundert, 1736, von der Beerdigungsbrüderschaft. Ein Brunnen auf jüdischen Friedhöfen ist wichtig, weil die Gläubigen sich nach dem Verlassen des Friedhofs die Hände waschen. Und von daher war das eine wichtige Stiftung und erhält eine Tafel in der Hand, auf dem zum einen steht, dies ist eine Schenkung der Beerdigungsbrüderschaft und zum anderen dann ein Jesaja-Vers abgebildet ist, der aber im Prinzip über seine Anfangsbuchstaben dann die Jahreszahl wiedergibt. Und dieser Löwe ist mir ans Herz gewachsen, weil ich ihn einfach optisch sehr mag. Also er ist für mich ein großer Sympathieträger. Er ist ein bisschen witzig, er ist stolz und ja, er ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen, einfach über die optische Art. Und die Geschichte dahinter ist dann weniger schön. Er stand eben auf diesem Brunnen seit dem 18. Jahrhundert und wurde dann, so sagen es die Zugangsbücher des Museums, von einer Museumsmitarbeiterin, das Museum ist ja nicht weit weg vom Friedhof, 1943 auf der Straße gefunden. Und wurde dann, er ist sehr schwer, also sie muss Hilfe gehabt haben, aber so von ihr ins Museum gebracht, um ihn vor Zerstörung zu retten. Das mag sein. Was auf jeden Fall passiert ist, dass er bis 2013 nicht an die Gemeinde zurückgegeben worden ist, obwohl bekannt war, wo er hingehört. Also es war jetzt kein Fall, wo man einfach nicht wusste, wen man ansprechen soll. Er wurde einfach im Museum behalten, im Depot als Museumsstück. Und irgendwann auf Initiative einer Mitarbeiterin wiederum wurde ein bisschen mehr nachgeforscht und man hat ihn dann rückerstattet. Und was wir jetzt noch haben und auch ausstellen, ist ein Abguss, der damals vom Denkmalschutzamt finanziert wurde. Und wir haben zwei Abgüsse. Das Original ist zurück auf dem Friedhof und ein weiterer Abguss ist ebenfalls auf dem Friedhof. Und diese Geschichte ist natürlich überhaupt nicht schön. Und das zusammengenommen bringt für mich sowohl die Verantwortung von Museen zusammen, als auch die Frage nach möglichen Objekten für ein Museum, als auch einfach eine gewisse Leichtigkeit, weil man ein Objekt trotzdem auch gern haben kann, auch wenn die Geschichte dahinter schwierig ist.
Zeigt Ihr Projektraum eigentlich auch aktuelle Formen jüdischer Identität und Kultur in Hamburg?
Wir haben eben die 14 Wegmarken, die 1611 beginnen und unsere letzte Wegmarke ist 2020. Das ist die Zusage zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge. Der Tatsache geschuldet, dass wir 400 Jahre abdecken, haben wir drei Daten nach 1945 noch. Ja, zeigen wir, aber nicht annähernd genug. Das konnten wir einfach räumlich nicht leisten und deswegen soll es im Herbst eine weitere Ausstellung, Sonderausstellung geben, die deutlich größer ist, 10-mal so groß, in der wir uns dann mit jüdischen Identitäten, Mehrfachidentitäten, Akteuren, Akteurinnen nochmal intensiver beschäftigen und dann auch im Zusammenspiel mit dem Projektraum zeigen, was eigentlich noch hinter diesen historischen, chronologisch angeordneten Daten steckt.
Wir können ja mal auf den Platz eingehen, denn der jüdische Ausstellungsteil im MHG, also dem Museum für Hamburgische Geschichte, hatte etwa 900 Quadratmeter zur Verfügung. Sie haben lediglich im Altonaer Museum 90 Quadratmeter. Um eine rohe Redewendung zu bemühen, welche Darlings mussten Sie denn killen?
Ja, das war tatsächlich eine Redewendung, die immer wieder aufgetaucht ist. Ja, wir haben eben angefangen mit 50 Daten statt den 14, die wir jetzt zeigen. Wir hatten 100, 200 Personen zur Auswahl und Orte und wir mussten von daher viele Darlings killen. Es ist uns schwer gefallen und es ist auch, mein Kollege und ich kommen ja wirklich aus der Geschichtswissenschaft und wir schreiben normalerweise deutlich längere Texte als die, die wir jetzt hier zeigen können. Und auch das ist uns schwer gefallen, ja. Dass man dann, wenn man eine Person vorstellt oder ein Thema vorstellt, eine Entwicklung, einfach nur so wenig Raum hat, um das angemessen wiederzugeben. Und auch da wiederum wäre es schön, wenn es einen Ort in Hamburg gäbe, in dem man das intensiver tun kann, als wir jetzt auf diesen 90 Quadratmetern das machen konnten.
Das heißt, von Ihnen gibt es auf jeden Fall ein Plädoyer für ein jüdisches Museum in Hamburg.
Von mir persönlich gibt es das. Ich finde gut, dass das über den Themenstrang im MHG auch so gelöst wird und auch gezeigt wird, es ist Teil der Stadtgesellschaft. Aber um auch auf eine Aussage von Sonja Lahnstein-Kandel einzugehen, sie sagt völlig zu Recht, es ist eben lange trotzdem auch nicht so gewesen. Sie waren eben nicht immer Bestandteil. Das ist der Aspekt, den man zeigen muss. Und wie ich finde, es ist auch völlig okay, dass nicht immer alles parallel läuft und zueinander gehört, sondern es darf auch mal eigen sein.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kuhnhardt. Viel Erfolg auch mit der von Ihnen kuratierten Ausstellung Wegmarken jüdischer Geschichte. Ein Projektraum für Hamburg. Und das von Ihnen benannte Begleitprogramm findet unter anderem als KuratorInnenführung durch die Ausstellung statt. Die nächste am 18. Februar und dann erst wieder Mitte März. Infos dazu finden Sie auf der Webseite der Stiftung Historische Museen Hamburg unter www.shmh.de. Und wenn Sie mehr über zum Beispiel die israelitische Töchterschule erfahren möchten, über die wir auch gesprochen haben, dann hören Sie doch in unseren Podcast oder schauen Sie auf ndr.de vorbei. Abschließend möchte ich Sie nach einem Song fragen, der einen irgendwie gearteten jüdischen Kontext hat. Was wünschen Sie sich?
Ich habe mir ausgesucht von Noga Erez den Song Godmother von dem Album The Vandalist, den ich einfach schön finde. Er steht auch stellvertretend dafür, dass alle ihre Musik schön ist und ich sie nur empfehlen kann, mal live zu schauen, weil sie großartig ist live. Und dieses Lied speziell, da geht es auch um Identitäten und die Schwierigkeit mit Identitäten mich bei der Arbeit an unserer Sonderausstellung jetzt gerade begleitet.
Sie hörten die israelische Musikerin Noga Erez mit Godmother von dem Album The Vandalist. Die Musikerin setzt mit diesem Track auf einen orchestralen Sound, der ihr sonst nicht typisch ist. In ihren Lyrics ringt sie mit der Suche nach Orientierung und dem eigenen Platz in einer komplexen Welt. An ihrer Seite ist die Sängerin Eden Ben-Zaken, die den schon fast epischen Gesang im Refrain beisteuert. The Vandalist ist 2024 herausgekommen und ein Jahr später veröffentlichte Noga Erez das gleiche Album noch einmal in einer leicht veränderten Fassung. Auf jeden Fall hörenswert. Und damit zu den aktuellen Meldungen.
Nach Antisemitismusvorwürfen gegen den Fernsehsender RTL hat der Experte Samuel Stern von der Bildungsstätte Anne Frank mehr Schulungen gegen Antisemitismus und Rassismus für Medienschaffende gefordert. Das aktuelle Beispiel mit dem jüdischen Sänger Gil Ofarim zeige, dass sich Medien und auch Satire zu wenig mit dem Thema auseinandersetzten, sagte Stern. Hintergrund sind Antisemitismusvorwürfe gegen RTL. In einem Einspielfilm in der Stefan-Raab-Show am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, soll dem jüdischen Sänger unterstellt worden sein, ein, so wörtlich, Betrügergen zu haben, das er von seinem fiktiven Onkel Samuel geerbt habe. Nach Kritik unter anderem der Jüdischen Allgemeinen Zeitung nahm RTL den Einspieler aus dem Netz. Den Vorwurf des Antisemitismus wies der Sender entschieden zurück, kündigte aber an, Inhalte in Zukunft noch sensibler daraufhin zu prüfen. Ofarim hatte 2021 behauptet, von einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels antisemitisch beleidigt worden zu sein. Ein Strafverfahren gegen den Sänger wegen Verleumdung war nach einem Geständnis Ofarims gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Ofarim entschuldigte sich zudem bei dem Hotelmitarbeiter. Der Sächsische Landtag hat sich dafür ausgesprochen, dass die weltweit erste Außenstelle der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem im Freistaat angesiedelt werden sollte. Kultusminister Clemens sprach von einer großen Chance, um den Kampf gegen Antisemitismus zu stärken und um ein sichtbares Bekenntnis gegen jede Form von Relativierung der Shoah zu setzen. Das sächsische Konzept für die Bewerbung sieht eine enge Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien vor. Als konkreter Standort gilt die Stadt Leipzig. Sachsen zählt neben Bayern und Nordrhein-Westfalen zu den drei Bewerbern für eine Außenstelle von Yad Vashem. Eine Entscheidung soll bis Mitte des Jahres fallen. Für den internationalen Interpretationswettbewerb Verfemte Musik in Rostock gibt es einen Anmelderekord. Wie die Hochschule für Musik und Theater in Rostock mitteilte, gingen 64 Anmeldungen mit 99 Teilnehmenden aus aller Welt ein. Der Interpretationswettbewerb findet in diesem Jahr erstmals an der Hochschule statt. Anfang April gibt es zwei Wettbewerbsrunden in 6 Kategorien. Höhepunkt ist das Abschlusskonzert mit Preisverleihung am 12. April. Ehrengast ist Joyce Bergmann van Hessen, die Nichte des im KZ Auschwitz ermordeten jüdischen Komponisten Dick Kattenburg. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Osnabrück hat für diesen Samstag zu einer Solidaritätswache an der Synagoge der jüdischen Gemeinde aufgerufen. Anlass sei eine bei der Stadt angemeldete Demonstration vor der Synagoge gegen den Staat Israel, teilte der Vorstand der Gesellschaft mit. Eine erste ähnliche Kundgebung Ende Oktober vergangenen Jahres habe bei etlichen Gemeindemitgliedern Ängste ausgelöst. Damals seien auch israelfeindliche und antisemitische Äußerungen gefallen. Ziel des jetzigen Aufrufs sei es, die Gemeinde nicht allein zu lassen. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom. Mein Name ist Miron Tenenberg. Rabbiner Uri Temal aus Haifa legt jetzt die aktuelle Parasha Jitro, also den aktuellen Tora-Abschnitt Jitro, aus.
Am heutigen Schabbat lesen wir von der Offenbarung am Sinai und den 10 Geboten, die Gott den Israeliten dort vermittelt. Es ist, so sagen unsere Weisen, ein zweiter Schöpfungsakt. Der erste brachte Ordnung in das physische Chaos der Welt. Der zweite, die Offenbarung der 10 Gebote, organisierte das Sozialwesen der Menschheit. Denn obwohl es die Israeliten waren, die am Sinai standen und den Dekalog empfingen, taten sie es stellvertretend für alle Menschen und Völker. Dazu führt der Talmud weiter aus, dass diese Offenbarung in der Wüste stattfand. Die Wüste gehörte keinem bestimmten Volk. Es war damals internationales Gebiet, ein Niemandsland also. Somit konnte niemand behaupten, dass die Tora ihm allein gehörte. Die Offenbarung in der Wüste soll die Menschen auch daran erinnern, dass Gott überall ist und dass in seinen Augen fruchtbares Land, wo Menschen gut leben, genauso wichtig ist wie die Wüste, wo Menschen kaum existieren können. Das gute Leben, das Menschen reich macht, kann sie auch gierig und egozentrisch machen. Oft vergessen sie nicht nur die 10 Gebote, sondern auch Gott in der Jagd nach Mammon und Macht. Umgekehrt sind es oft jene in der Wüste, die Gott ersuchen, ihnen zu helfen. Es sind jene, die um ihre Existenz kämpfen, die Gott und seinen Segen suchen. Deshalb ist die Idee von 2 Schöpfungsakten, nämlich dem physischen und dem sozialen, so brillant. Weder die Welt noch ihre Gesellschaft sind homogen. Genauso wie die Welt gute und nutzlose Gegenden hat, haben die Menschen verschiedene Qualitäten. Genauso wie es Unsinn ist zu glauben, dass fruchtbares Land und Reichtum ein Beweis für Gottes Segen ist, ist es auch Unsinn zu glauben, dass Wüste oder jene, die es schwer haben, von Gott verlassen sind. Dieser einfache Gedanke ist besonders wichtig, wenn wir uns heute mit Umweltschutz und Verteidigung unserer Werte befassen müssen. Jene, die im Namen von Fortschritt unsere Umwelt bedrohen und jene, die mit Gott auf den Lippen unsere Gesellschaft zerschmettern, sind Extremisten von gleichem Kaliber. Am Ende geht es um die egozentrische Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse und Ambitionen. Gott schuf die Welt und gab uns Prinzipien, damit wir beide in seinem Sinne verwalten. Es muss daher offensichtlich sein, dass alles, was der Welt schadet, nicht im Sinne Gottes ist. Jeder, der zur Zerstörung unseres Klimas und der Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten beiträgt, und jener, der mit dem Namen Gottes auf den Lippen Terroranschläge verübt, begeht Gotteslästerung. Alles, was Menschen erreichen, egal wie monumental oder teuer, ist wertlos, wenn es nicht im Sinne der 10 Gebote ist. Umweltschutz, faire Verteilung von materiellem Wohlstand, Gerechtigkeit und dem Streben nach Frieden sind im Sinne beider Schöpfungsakte. Wenn wir das verstehen und in die Tat umsetzen, egal wo oder wer wir sind, tun wir wirklich Gottes Willen.
Sie hörten Rabbiner Uri Temal aus Haifa und seine Auslegung zum Empfang der 10 Gebote am Berg Sinai. Zum Schluss hören Sie das Aleinu. Übersetzt lautet der Text: Lasst uns den Herrscher des Universums preisen und die Größe seines Schöpfers verkünden. Es singt der Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.